Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Heute unternehmen wir eine kleine Reise durch den Osten, von Weimar über Drohobyj in der Ukraine bis nach Wien. Viel Spaß dabei. Das Festival Yiddish Summer Weimar hat gerade begonnen. Mittlerweile ist es mit seinen Workshops und Jam-Sessions, Konzerten und Lesungen auch gar kein Geheimtipp mehr. Und genau genommen findet es nicht nur in Weimar, sondern zwischen Leipzig und Eisenach, also praktisch in ganz Mitteldeutschland statt. Und das bis Mitte August. Blanka Weber mit einem kurzen Überblick.
Proben für das erste große Konzert in diesem Festival. The Amber Gate, das Bernsteintor. Griechisch-türkische Musik trifft auf jiddischen Sound und damit das griechische Smyrna-Trio auf den Yiddish Summer.
It's the meeting of two different cultures.
Zwei unterschiedliche Kulturen kommen zusammen, die zu einer frühen Zeit sehr ähnlich waren. Wir haben viel gemeinsam in der Musik. Das macht uns besonders. Und deshalb sind wir einander auch so nah. Wenn wir spielen, kommt diese Nähe durch. Der Funke springt einfach über. Sophia Papazoglou schenkt diesem Konzert ihre Stimme und die tiefe Sinnlichkeit des Gesangs. Sie übernimmt den Klang und gibt ihn weiter. Es entstehen Bögen, gespielt auf der Violine von Kyriakos Goventas und der Gitarre von Vasilis Ketentzoglou.
Natürlich ist es intensiv und das ist auch schön, diese Begegnung.
Christian David ist dem Festival seit vielen Jahren verbunden. Er spielt neben der Trompete diverse Blasinstrumente und ist ebenfalls Teil dieses griechisch-jiddischen Musikprojektes.
Also es gibt immer eine Welt, in der man sich trifft und zu der alle einen verschiedenen Zugang haben. Und wenn wir uns da treffen, ist ganz, ganz vieles neu und ganz, ganz vieles scheint auch vertraut, aber ist doch ein bisschen anders.
Und genau darum geht es, die Wurzeln der Kulturen und Musik zu beleuchten, ein Stück auch hervorzuholen und heute etwas Gemeinsames zu kreieren, ohne dem anderen die Identität zu nehmen. Wie also sieht dieser Klang aus? Was macht die jiddische Kultur an dieser Stelle so reich? Alan Byrne, der Festivalleiter, möchte mit seinen Musikern und Gästen genau diese Räume ausloten.
In diesem Sommer thematisieren wir zum allerersten Mal die jiddische Kultur und die Rolle von jiddischen Musikern im Osmanischen Reich. Und das ist ein unvorstellbar reichhaltiges Thema, was wir eigentlich die nächsten 10 Jahre locker annehmen können, ohne annähernd genug Zeit zu haben. Das sind so viele spannende Entdeckungen zu machen.
Auch für ihn, der vor vielen Jahren bereits mit dem Ensemble Brave Old World und dem Smyrna Trio auf der Bühne stand.
In meiner Rolle als Musiker freue ich mich natürlich total wieder mit Kyriakos Goventas und Sophia Papazoglou, mit denen ich das letzte Mal 2005 musiziert habe. Und diese Gruppe, The Amber Gate, ist für mich einfach eine einzige Freude.
Auch Michael Alpert ist dabei, langjähriger Gast des Festivals. Einer der renommiertesten Vertreter für jiddischen Tanz, Sprache und Gesang. Der Ort hier steht genau für dieses Zusammenspiel aus Musik und Tanz, aus sehr verschiedenen Aspekten der osteuropäischen jüdischen Welt. Natürlich eng verbunden mit der Vergangenheit, aber eben auch mit zeitgenössischen Dingen. Wir feiern das und nennen es Yiddishland. Und genau dieses Yiddishland ist auch gewachsen in den vergangenen beiden Jahrzehnten des Festivals. Viele Musiker und Musikerinnen haben hier gelernt oder geben jetzt in Workshops ihr Wissen weiter. Und die nächsten Generationen sind auch schon dabei.
There are more people in the world.
Ja, mehr Menschen beschäftigen sich heute damit. Es gibt neue Interpretationen der jiddischen Kultur. Allein wir machen das jetzt seit mehr als 40, 50 Jahren. Das Bewusstsein ist gewachsen und wir tragen dieses Yiddishland einfach in uns, völlig egal, wo wir sind in der Welt.
Wherever we are in the world.
Ein Festival mit vielen musikalischen Einladungen, Vorträgen, Workshops, Begegnungen, Sprachkursen und Instrumentalgruppen. Nicht nur für gestandene Musiker und Musikerinnen.
Das Eröffnungskonzert mit The Amber Gate können Sie morgen Abend um 20 Uhr im Weimarer Club Mon Ami am Goetheplatz sehen. Mehr Infos auf der Festival-Webseite jiddischsummer.eu. Es gibt ein Problem mit der Choralsynagoge im ukrainischen Drohobytsch, südöstlich von Lviv. Sie wurde vor 8 Jahren grundlegend restauriert und das mit Mitteln von russischen Oligarchen. Angesichts der russischen Invasion nichts, worüber die Menschen gerne reden. Martin Sander hat die einst wichtigste Synagoge Galiziens besucht.
Auf einem Platz im Zentrum von Drohobytsch spielen Kinder, skaten oder fahren in kleinen Elektroautos. Musik schallt aus den Cafés. Viele der Frauen und Kinder hier sind aus dem Osten des Landes geflüchtet. Bis zu 20.000 Neuankömmlinge leben nun in der Stadt, die sonst nur 75.000 Einwohner zählt. Auf dem Platz wehen Fahnen, 2 blau-gelbe Flaggen der Ukraine mit und ohne Dreizack und daneben die rot-schwarze Fahne der UPA. Die UPA war eine Partisanenarmee, die im Zweiten Weltkrieg zeitweise an der Seite der Deutschen kämpfte und deren Angehörige sich am Holocaust beteiligten. Im Hintergrund ragt halb verdeckt durch ein Einkaufszentrum der hohe, dreistöckige Bau der alten Choralsynagoge hervor, ein Wahrzeichen der Stadt.
Der große polnische Dichter Marian Hemmer hat einmal gesagt, Drohobytsch, das ist die Stadt der 3 Hälften, einer polnischen, einer ukrainischen und einer jüdischen Hälfte. Aus diesen 3 Hälften ist die Stadt entstanden. Und die Synagoge zeugt davon, dass es hier einmal eine große jüdische Gemeinde gegeben hat, die sich auch für den Ausbau der Stadt engagierte.
Leonid Golberg führt die Geschäfte der jüdischen Gemeinde in Drohobytsch in Abwesenheit des Gemeindevorsitzenden Josef Karpin, der sich bei seinem Sohn in Deutschland aufhält. Die Choralsynagoge zählt zu den bedeutenden jüdischen Kulturdenkmälern Osteuropas. Die ornamentale Vorderseite mit ihrem breiten Giebel, gekrönt von den Gesetzestafeln, verrät etwas vom Selbstbewusstsein der Gemeinde. Als der Bau 1865 eröffnet wurde, boomte die Erdölindustrie in Ostgalizien, damals ein Teil der Habsburger Monarchie. Viele der 9000 Juden von Drohobytsch hatten am Boom ihren Anteil.
Es war die größte Synagoge in Galizien. Hier gab es eine große Gemeinde mit vielen wohlhabenden Mitgliedern.
Und einigen später weltberühmten Angehörigen. Zu ihnen gehörte der polnisch-jüdische Avantgarde-Künstler Bruno Schulz, der als Sohn eines Tuchhändlers am Marktplatz von Drohobytsch 1892 zur Welt kam. In vielen Zeichnungen und in seiner Prosa verewigte Schulz, Autor der heute weltberühmten Zimtläden und anderer Erzählungen, die galizische Stadt Drohobytsch als Ort sehnsüchtiger Kindheitsfantasien und als Mikrokosmos einer vom Untergang bedrohten Vielvölkerwelt. Zwischen den Weltkriegen gehörte Drohobytsch und Umgebung zu Polen, das sich 1918 nach über einem Jahrhundert der Teilungen wieder als Staat konstituiert hatte.
Als die Sowjets Drohobytsch 1939 besetzten, ließen sie alle Gotteshäuser schließen und richteten dort Geschäfte oder Lagerräume ein. 1941 kamen die Deutschen und verwandelten die große Synagoge in einen Pferdestall, womit sie die Synagoge ruinierten. 1945 kamen die Sowjets zurück und richteten darin ein Möbelgeschäft ein.
Nur ein paar hundert von ehemals über 15.000 Drohobytscher Jüdinnen und Juden hatten den Massenmord durch die Deutschen überlebt. Auch der Dichter Bruno Schulz war kurz vor seiner geplanten Flucht aus dem Ghetto im Oktober 1942 den Kugeln eines SS-Mannes zum Opfer gefallen. Die Überlebenden hatten es zu sowjetischen Zeiten schwer. Erst Ende der 1980er Jahre konnte die jüdische Gemeinde von Drohobytsch wieder gegründet werden und erhielt die alte große Choralsynagoge in einem vollkommen baufälligen Zustand zurück. Es dauerte weitere 2 Jahrzehnte, bis man das Gebäude dank Spendengeldern in Höhe von fast 1 Million Euro erneuern konnte. Erst das Dach, dann die Fassade. Die Wandbilder im mehrstöckigen Hauptraum wurden sorgsam restauriert. Nicht alle sind mit dem Ergebnis zufrieden.
Ich kann die Seele des Hauses nicht mehr entdecken. Man hat diese Synagoge so restauriert, dass man gar nicht mehr sieht, dass es ein altes Gebäude ist.
Ärgert sich Viera Menjok. Die ukrainische Literaturprofessorin von der Universität Drohobytsch setzt sich seit vielen Jahren für das jüdische Erbe der Stadt ein. Unter anderem organisiert sie alle zwei Jahre ein Festival, das Bruno Schulz und darüber hinaus der Vielvölkertradition der Stadt gewidmet ist.
Es gab kein echtes architektonisches Projekt. Für so etwas existieren europäische Normen. Entschuldigen Sie, aber man betritt diese Synagoge wie ein privates Badezimmer. Solche Fliesen haben Sie da verlegt. Das geht doch nicht. Aber die Gemeinde freut sich. Das ist verständlich.
Noch etwas behagt einigen in Drohobytsch nicht. Ein Großteil des Geldes für die Renovierung der Synagoge stammt von einem russischen Oligarchen und Vertrauten Wladimir Putins, Viktor Felixowitsch Wechselberg, geboren 1957 in Drohobytsch. In Zeiten von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine klingt das in vielen Ohren prekär. Leonid Golberg, geschäftsführender Leiter der jüdischen Gemeinde, will gar nicht über Wechselberg sprechen. Was ihn bewegt, ist die Verteidigung seines Landes und die mangelnde Unterstützung durch den Westen.
In Westeuropa, in einem großen Teil des vereinten Europa, hat man Angst davor, dass die Ukraine siegt. Die Deutschen, die Franzosen, zum Teil sogar die Amerikaner haben Angst vor einem Sieg der Ukraine, weil Europa sich dann verändern würde. Aber wir müssen diesen Verbrecher Putin loswerden.
Schon lange schlägt Golbergs Herz für die unabhängige Ukraine. In Drohobytsch gibt er die Online-Zeitschrift Maidan heraus. Putins Propaganda über die faschistischen Traditionen der Ukraine empört ihn. Die Organisation ukrainischer Nationalisten unter Stepan Bandera, sagt der bald 70-jährige Golberg, sei eine ukrainische Befreiungsbewegung gewesen, auch wenn einige ihrer Angehörigen zeitweise mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiteten. Und Bandera, dessen Denkmal im Stadtpark von Drohobytsch steht, sei ein Held, er trage keine Mitverantwortung für den Holocaust. Genauso wenig wie die mit ihm verbundene UPA-Partisanenarmee. Sie sei nur antisowjetisch und niemals faschistisch gewesen, auch wenn sie mit Nazi-Deutschland kollaborierte.
Wenn man behauptet, dass es bei uns hier in der Ukraine Nazis gibt, Bandera-Anhänger, Faschisten, dann sind wir hier eben die Bandera-Juden.
Erklärt Golberg trotzig. Luftalarm unterbricht unser Gespräch. Drohobytsch wurde bislang noch nicht angegriffen. Die Menschen auf der Straße gehen in Ruhe weiter ihren Beschäftigungen nach. Die Warnung vor Putins Raketenangriffen gehören längst zum Alltag. Leonid Golberg und ein paar seiner Mitarbeiter verharren im Gemeindebüro im Erdgeschoss der großen Synagoge und hoffen auf bessere Zeiten.
Die soeben vorgestellte Synagoge stand einst im österreichischen Kaiserreich mit seiner Hauptstadt Wien, als ein Teil der Ukraine noch zu Habsburg gehörte. Österreich ist auch mal die Heimat des Sängers und Kabarettisten Georg Kreisler gewesen, bis er vor dem Nationalsozialismus geflohen ist und die österreichische Staatsbürgerschaft nie wieder angenommen hat. Kreisler wäre in dieser Woche 100 Jahre alt geworden. Beatrix Novi.
Die Vögel zwitschern in den Zweigen, die Heimchen husten hinterm Herd, die Fische trösten sich durch Schweigen, nur der Mensch, der stört.
Es gibt einen schönen Satz, wer einmal emigriert ist, kommt nie wieder zurück, auch wenn er zurückkommt.
Schlagfertige Poesie, zündende Musikalität, rasantes Klavierspiel, Schauspielbegabung, in allem glänzte Georg Kreisler. Aber über allem lag auch der Schatten eines Leidens an der Welt. Seine größten Triumphe verdankte er, der Holocaust-Überlebende, einer besonderen Fähigkeit, die ständige Gegenwart des Bösen in künstlerische Höhepunkte heiterer Effekte zu verwandeln.
Abilabu, abilabu, abilabing, bang, bo. Unsere Liebe war beinahe schon vergangen. Da schlitzte ich die Kehle der Katrein.
Dass der Tod ein Wiener sein muss, verstand sich bei Kreisler von selbst. In Wien wurde er am 18. Juli 1922 geboren. Der, so sah es die Familie, aus der Art geschlagene Sohn eines Rechtsanwalts lernte locker mehrere Instrumente und wollte unbedingt Dirigent werden. Bis zum Jahr 1938.
Mittendrin wurde ich unterbrochen und das kam eben, weil Hitler mit den deutschen Truppen in Wien einmarschierte und mit einem Schlag war dann also alles zu Ende. Und
Knapp gelang die schwierige Flucht mit den Eltern in die USA. Von Wien nach Hollywood. Das klingt so schön. Aber aus einer Welt des Barock und Biedermeier gekommen, fühlte sich der 16-Jährige wie in einer Mondlandschaft. Immerhin, brotlos blieb die Familie nicht. Kreislers Talente verschafften ihm etliche Jobs im Musik- und Filmgeschäft. Wer Charlie Chaplins Film Monsieur Verdou anschaut, achte auf das gelegentliche Klavierspiel Chaplins. Der Pianist hinter den Kulissen war Kreisler. Aber ewig wollte der hinter den Kulissen nicht bleiben und zog nach New York.
Es war gar nicht so lustig, denn die ersten 5 Jahre habe ich bittere Not durchgemacht. Ich habe so sehr schwer ein Engagement bekommen. Es war ein hartes Leben.
Das Äußerste, was er erreichte, war eine feste Stelle als Barpianist. Zu wenig für ein Multitalent, das Opernpartituren ebenso beherrschte wie die Kunst, makabre Songs zu schreiben.
Please shoot your husband. Please kill him dead.
Erst nach Jahrzehnten wurde der Titel aus der Versenkung gehoben. Da war Georg Kreisler längst eine europäische Berühmtheit. Mitte der 50er Jahre war er zurück nach Wien gegangen.
Drüben ist der Eichelberger, Gummibänder, Hosenträger. Das hieß früher Blau und Söhne Herrentrikotage.
Dort traf er immer noch auf die alten Mentalitäten, aber auch auf eine neue, wache Künstlerszene, die in der berühmten Marietta Bar Hof hielt. Hier tat er sich zeitweise mit so prägenden Persönlichkeiten zusammen wie Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner. Hier konnte seine kabarettistische Begabung gedeihen. Stoff gab's genug. Da war zum Beispiel der allgegenwärtige Herbert von Karajan.
Karajan dort, Karajan da, Karajan dort, Karajan da, Karajan lacht, Karajan schaut, Karajan denkt, Karajan schläft.
Kreislers unerschöpflich kreative Lieder ließen den Nonsens blühen. Aus dem Fundus des jüdischen Wien entstanden seine nicht-arischen Arien. Der Widerstand gegen bürgerliche Gemütlichkeit äußerte sich im markerschütternd Zynischen.
Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park.
Es handelt sich hier um eine Travestie über das sogenannte goldene Wiener Herz.
Das goldene Wiener Herz hatte Kreisler im Jahr 1938 kennengelernt. Er zog wechselnde Wohnorte vor und lange Tourneen, zunächst mit seiner Frau Topsy Küppers. In seinen späten Programmen mit Barbara Peters ließ Kreisler die kabarettistische Vergangenheit hinter sich zugunsten einer politisierten Direktheit, die keine Doppelbödigkeit mehr duldete.
Ein Politiker hat keine Liebe, ein Politiker hat seine Macht.
Kreisler, der Verbitterte, der erklärte Anarchist, prangerte an.
Blind, er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlagt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General.
Falls Sie noch mehr von und über Georg Kreisler erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen, auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de nachzuschauen. Dort haben wir unter anderem ein über 2,5-stündiges Stück zu ihm, das sich wirklich anzuhören lohnt. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.